Ich darf uns Gottes Wort lesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 5 bis 2, Vers 2. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Liebe Gemeinde, ich möchte heute Abend mit euch zusammen durch den Bibeltext durchgehen und ich möchte das in drei Punkte machen, wieder einmal. Und zwar Licht und Finsternis, zwei Wege, verlügen oder bekennen, zwei Optionen, Sünd und Vergebung, eine Botschaft. Also wir schauen uns zwei Wege an, Licht und Finsternis, wir schauen uns zwei Optionen an, verlügen oder bekennen, und wir schauen uns eine Botschaft an, Sünd und Vergebung. Lasst uns einsteigen mit dem ersten Punkt. Licht und Finsternis, zwei Wege. Der Johannes fängt sein Argument an mit Gott ist Licht und in Gott ist keine Finsternis. Und so möchten auch wir heute Abend anfangen. Gott ist Licht, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist durch und durch gut. Er hat keinen Fehler, er leuchtet. Und an einer anderen Stelle schreibt der Johannes auch über das Licht, er schreibt auch über Licht und Finsternis, und zwar ganz am Anfang von seinem Evangelium, von seiner Jesus-Biografie, könnte man sagen. Und er schreibt dort, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist im Johannes 1, Verse 9 bis 11. Und an dieser Stelle redet Johannes ganz deutlich über Jesus. Und er sagt, Jesus ist das Licht, das in die Welt reingekommen ist, das Licht, das in die Finsternis reingekommen ist. Und er sagt, mit anderen Worten, so wie wenn man in einem dunklen Raum mit der Taschenlampe reinleuchtet oder das Licht anmacht, so war es, wo Jesus in die Welt reingekommen ist. Und heute soll es ja eigentlich um Sünde gehen, heute Abend. Aber ich glaube, dass der Johannes uns einladet, dass wir zuerst einmal über das Gegenteil von Sünde reden. Zuerst über Gott reden. Zuerst auf ihn schauen und dann von dort aus auch über das auch schwierige Thema Sünde reden. Das Problem mit der Finsternis, das Problem, wenn alles dunkel ist, ist ja das, dass man nichts sieht. Macht irgendwie Sinn. Wenn alles dunkel ist, dann sieht man weder das Licht noch die Finsternis. Man sieht einfach gar nichts. Man braucht Licht, um überhaupt irgendetwas zu sehen. Und ich glaube, so ist es auch mit der Sünde. Wenn die Sünde hilft uns nicht zum Sünd zu sehen, sondern das Licht von Jesus hilft uns zum Sünd überhaupt zu erkennen. Und darum brauchen wir Jesus, um überhaupt zu begreifen, was ist denn das eigentlich Sünd? Und schlussendlich auch für die Überwindung von der Sünde. Aber dann gibt es ein neues Problem. Und das Problem ist, wenn wir mitten im Licht stehen, dann sehen wir plötzlich, wie dunkel dass es in uns selber drin ist. Wenn wir dem Licht näher kommen, müssen wir plötzlich merken, dass wir selber ja gar nicht so voll von Licht sind. Und das hat der Simon Petrus müssen erleben, wo er mal Jesus auf eine ganz besondere Art und Weise begegnet ist. Er war ja Fischer und Er hat zur Zeit von Jesus gelebt und er hat einmal die ganze Nacht gefischt mit seinen Arbeitskollegen und am Morgen haben sie bis zum Morgen keinen Erfolg gehabt. Sie haben keinen einzigen Fisch gefangen und Jesus ist plötzlich aufgetaucht und hat ihnen gesagt, so, jetzt fischt er nochmal, aber auf der anderen Seite. Und der Simon hat gesagt, ja, eigentlich nicht, aber weil du es bist, halt gleich. Und Jesus hat ein grosses Wunder geschenkt. Er hat geschenkt, dass sie so viel Fisch gefangen haben, dass das Boot fast untergegangen ist, weil sie so überladen war. Und dann hat es im Simon irgendwo Klick gemacht und er hat etwas begriffen von wer Jesus ist. Er hat vielleicht so einen Lichtschimmer von Jesus plötzlich irgendwie können einfangen und merken, was das für eine Person ist, die da vor ihm steht. Und was ist seine Reaktion gewesen, wenn er plötzlich sozusagen in dem Licht hineingestanden ist? Er hat gesagt, er ist auf den Boden gefallen und er hat gesagt, gang weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Gang weg von mir. Und ich glaube, das kann mit uns auch manchmal passieren. Es kann passieren, dass wir relativ zufrieden sind mit unserem Leben, dass wir denken, mal, jetzt sind wir eigentlich gut unterwegs. Und plötzlich haben wir irgendeine Art von Begegnung mit Gott. Vielleicht, das kann ja verschieden sein, vielleicht ist es beim Bibellesen, vielleicht ist es in einer Predigt, vielleicht ist es, weil uns jemand etwas weitergibt. Und plötzlich merken wir irgendwie einen Schimmer von dem, wie gut das Gott ist, wie heilig das er ist, wie perfekt das er ist und merken plötzlich, oh, mit mir selber sieht es aber ganz, ganz anders aus. Und vielleicht müssen wir dann auch sagen, komm mir nicht zu nahe. Wir möchten uns vielleicht verstecken sogar und sagen, komm, ich kann dir nicht nahe sein, du bist zu gut für mich. Ich bin ein sündiger Mensch. Womit wir bei dem Thema Sünde wären, lasst uns für einen Moment uns überlegen, was ist denn eigentlich Sünde? Was ist eigentlich Sünde? Ich glaube, man kann es vielleicht am einfachsten auf den Punkt bringen, wenn man sagt, Sünde ist alles das, was Gott nicht ist. Sünde ist all das, was in irgendeiner Art und Weise gegen Gott ist. Das, was Gottes Charakter nicht entspricht, das, was Gottes Willen nicht entspricht. Auch das, was Gottes Wort nicht entspricht, das, was gegen Gottes Wort ist. Alles, was in irgendeiner Art und Weise gegen Gott steht, das ist Sünde. Und natürlich gibt es auch ein bisschen genauere Definitionen als das jetzt. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr auch merken, es gibt zum Teil ganze Listen von Sünden. Und wir möchten auch noch ein bisschen mehr uns mit dem Thema befassen in den nächsten Wochen. Der Micha wird es dann noch ansagen, aber wir werden zwei Vertiefungsebenen noch haben. Wir werden uns zwei Sünden noch mehr im Detail anschauen, nämlich Neid und Pornografie an der Vertiefungsebene, die dann diese Woche werden stattfinden. Aber heute möchten wir so ein bisschen ganz grundsätzlich auf das ganze Thema Sünde schauen. Und ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, Sünde ist alles, was gegen Gott ist. Sünde ist alles, was Gott nicht entspricht. Sünde ist sozusagen das Gegenteil von dem, was Gott selber ist und das Gegenteil von dem, was sein Willen ist. Und jetzt schreibt der Johannes weiter in seinem Brief, dass wir nicht beides haben können. Wir können nicht gleichzeitig Licht und Finsternis haben. Und er schreibt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, also mit dem Licht, mit Gott eigentlich, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Er sagt mit anderen Worten, man kann nicht gleichzeitig nahe beim Licht sein und gleichzeitig auch in der Dunkelheit sein. Und so im Alltag macht das ja eigentlich auch völlig Sinn. Du kannst nicht nahe von einem Licht sein und gleichzeitig im Dunkeln, das ist gar nicht möglich. Wenn du von einem Licht angestrahlt wirst, so wie ich jetzt da von diesen Scheinwerfer, dann kann es nicht gleichzeitig dunkel sein. Oder ich habe irgendwie an den Mond müssen denken, ich weiß auch nicht warum, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich habe gedacht, der Mond leuchtet ja nur, weil die Sonne ihn anleuchtet. Und wenn jetzt der Mond irgendwie sagen würde, er hat keine Lust mehr und er verabschiedet sich aus unserem Sonnensystem, dann könnte er nicht weiter leuchten. Er kann nicht gleichzeitig weggehen vom Licht und doch noch leuchten, aber gleichzeitig auch in der Finsternis sein. Und dann schreibt der Johannes weiter, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, So haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und das sind jetzt eben die beiden Wege, die beiden möglichen Wege. Auf der einen Seite das Licht, auf der anderen Seite die Finsternis. Die Alternative zu der Finsternis ist das Licht. Die Alternative zu der Sünde ist eigentlich Gott, ist die Gemeinschaft mit Gott, ist die Nähe zu Jesus. Wenn wir näher beim Licht sind, näher bei Jesus sind, dann können wir nicht gleichzeitig in der Finsternis sein. Und was da auch steht, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Wenn du völlig im Dunkeln bist, dann bist du ja irgendwie auch allein, oder? Wenn du gar nichts siehst, dann hast du keine Ahnung, ob da ein Meter neben dir noch ein anderer Mensch ist oder nicht. Du bist ganz allein. Du bist ganz auf dich selber gestellt. Und wenn dann jemand das Licht anmacht im Raum und du siehst, ah, da sind ja ganz viele Leute, dann kannst du mit ihnen Gemeinschaft haben. Das Licht ist die Voraussetzung für die Gemeinschaft. Ich habe gerade die letzte Zeit eine spannende Biografie gelesen von Billy Graham, der berühmte Evangelist aus den USA, der vor ein paar Jahren gestorben ist, aber riesige Evangelisationen durchgeführt hat, sein Leben lang eigentlich. Und seine Frau, Ruth, ist auch eine sehr spannende Frau und sie hat gesagt, sie hat in einem Interview mal müssen Antwort geben, wie könnt ihr eigentlich zusammen Nähe haben? Weil der Billy ist halt die ganze Zeit auf Reisen gewesen, er ist immer irgendwo an einer riesigen Evangelisation gewesen. Und seine Frau ist gefragt worden, wie ist es möglich, dass sie es gleich gut miteinander haben. Und seine Frau hat etwas Spannendes gesagt, nämlich, sie hat gesagt, wenn wir beide nahe bei Jesus sind, so wie die Speichen vom Rad nahe bei den Narben sind, dann erleben wir auch echte Gemeinschaft miteinander. Und ich habe das Bild cool gefunden für Ehe einerseits, aber auch für die Gemeinde. Wenn wir näher bei der Mitte sind, die uns verbindet, näher beim Licht, näher bei Jesus, dann haben wir auch Gemeinschaft miteinander. So wie so ein Velorad, so wie die Speicher, die in der Mitte zusammenkommen. Und mir hat das Bild irgendwie gefallen, auch für die Gemeinde. Wenn wir näher beim Licht sind, dann haben wir auch Gemeinschaft miteinander, schreibt der Johannes. Lasst uns zum zweiten Punkt kommen. Wir haben uns die beiden Wege angeschaut, Licht und Finsternis. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Zwei Optionen, verleugnen oder bekennen. Der Johannes schreibt weiter, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn die Bibel recht hat, dann ist Sünde ein Problem, das nicht nur die besonders Schlimmen betrifft. Dann betrifft Sünde nicht nur die vielleicht Diktatoren oder Mörder, dann betrifft sie jeden einzelnen Mensch. Dann ist Sünde ein Problem, das die ganze Menschheit betrifft und auch jeden einzelnen von uns. Das steht auch an einem Ort ausdrücklich in der Bibel im Römer 3, Vers 23 steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wenn das wirklich stimmt, dann ist Sünde eine Realität in unserem Leben, ob wir es wollen oder nicht, ob wir uns dem bewusst sind oder nicht, ob wir Freude daran haben oder nicht, dann ist es einfach da. Und wir müssen irgendwie damit umgehen können. Wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Und wenn das wiederum stimmt, dann gibt es eigentlich nur zwei Optionen für den Umgang mit der Sünde. Es gibt die Option verleugnen und es gibt die Option bekennen. Entweder ich nehme meine Sünde und ich nehme Schüffeli und Passeli und ich wische sie so unter den Teppich und ich laufe und zeige, wie cool, dass ich unterwegs bin und dass alles mit mir völlig in Ordnung ist. Oder ich gebe es zu. Oder ich gebe es zu und ich sage, ja, das ist in meinem Leben eine Realität, das ist ein Problem. Es ist wahr, es stimmt. Aber eigentlich ist die erste Option nicht wirklich eine Option. Verleugnen ist nicht wirklich eine Option, weil wenn du verleugnest, dann, also schreibt der Johannes, dann lügst du dich selber an. Du führst dich selber hinters Licht. Wenn du sagst, dass du keine Sünde hast, dann verführst du dich selber und die Wahrheit ist nicht in dir. Was ist denn die andere Option? Die andere Option ist bekennen. Bekennen heisst eigentlich nichts anderes als zugeben. Es heisst zugeben, dass ich gesündigt habe. Zugeben, dass Sünde in meinem Leben Realität ist. Zugeben, dass ich ein Problem damit habe. Und wie sieht Bekennen aus? Wie kann man das machen? Wie kann man das praktisch leben? Eigentlich ist es herrlich einfach. Eigentlich heisst es einfach nur, zu Hause allein irgendwo im Zimmer beten, zu Gott kommen und sagen, Gott, es stimmt, ich habe gesündigt, Sünde ist ein Problem in meinem Leben, es tut mir leid. Und das ist schon alles. Das ist schon alles. Aber manchmal fällt es uns schwer, auch als Christen denke ich, zu glauben, dass das schon alles ist. Manchmal fällt es uns schwer zu glauben, dass es wirklich so einfach ist. Und ich glaube darum, tut uns die Bibel auch ermutigen, um nicht nur allein bekennen, sondern auch einander bekennen. Zum Beispiel im Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Bekennt einander die Übertretungen, schrieb der Jakobus. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, was niemand so wirklich von Herzen gern macht. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ja, Sünde bekennen, das ist voll mein Ding. Das finde ich super, cool, jede Woche, jeden Tag. Ich glaube, niemand macht das wirklich gern. Aber ich glaube, und jetzt nicht nur aus Theologiegründen, aber auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich glaube, es kann unglaublich heilsam sein. Ich glaube, es kann unglaublich hilfreich sein. Es kann kaputt, kann wieder gut werden, wenn wir das machen, wenn wir den Auftrag ernst nehmen. Und ich habe mir auch überlegt, wie könnte das heute aussehen bei uns, zum Beispiel in der FEG Murten, wie könnten wir das heute leben? Früher hat es ja da die Beichtstühle gegeben für das und das machen wir heute nicht mehr genau gleich. Ich glaube, es ist auch gut, dass wir das nicht mehr so machen. Und gleich steht da in der Bibel, bekennen einander. Und ich habe gedacht, zum Beispiel eine Kleingruppe kann ein mega cooler Ort sein für das. In einer Kleingruppe kann man voreinander einfach 100% ehrlich sein. Vielleicht mit 2, 3, 4 Leuten, wo man offen miteinander redet, wo man sagt, ja, das ist das Problem. Das ist passiert, das habe ich gemacht, das tut mir leid. Und sich auch gegenseitig Vergebung zusprechen. Im Gebet nach dem Gottesdienst zum Beispiel, das ist ein anderer Ort, wo man das machen kann. Ist halt vielleicht schon ein bisschen peinlicher, je nachdem, wer da steht, ob man es dann gerade sagen will oder nicht. Aber es ist eine Möglichkeit. Oder wenn es etwas ist, was länger geht, wo man immer wieder mit Mühe hat, eine Zweierschaft, eine Seelsorgebeziehung. Jemand, wo man vielleicht immer wieder trifft oder anruft. Ich sage euch ganz offen, dass ich seit meinen Studientagen einen Kollegen habe und alle 2 Wochen haben wir ein Telefon. Und wir reden über unsere Lieblingssünde, wie man so schön sagt. Und wir bekennen einander. Und wir sagen, ja, es war wieder ein Problem gewesen. Und wir nehmen die Vergebung in Anspruch. Ich möchte euch zu dem mega ermutigen. Es kann mega heilsam sein. Ja, jetzt können wir fragen, gleich nochmal, wenn wir auch einfach so allein zu Gott kommen können, warum sollten wir dann auch einander bekennen? Und ich habe euch zu dieser Frage noch einen letzten Gedanken. Der Dietrich Bonhoeffer hat das für mich einfach auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt in seinem Buch Gemeinsames Leben, in der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Er braucht halt jetzt noch das alte deutsche Wort dafür, Beichte. In der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Die Sünde will mit den Menschen allein sein, sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Sünde will mit dir allein sein. Und darum ist es auch so schwierig zu bekennen. Je mehr Sünde in meinem Leben ein Thema ist, desto weniger will ich, dass andere davon erfahren. Je mehr ich das mache, desto weniger habe ich Lust, das irgendjemandem davon zu erzählen. Aber wenn wir es machen, dann ist das der Durchbruch zur Gemeinschaft. Wenn wir es ans Licht bringen, dann verliert es seine Kraft. Wie reagiert Jesus darauf, wenn wir Sünde bekennen? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. In dem Moment, wo wir bekennen, verliert die Sünde ihre Kraft. Weil Jesus vergibt uns. Der Vers ist ja recht berühmt, ist auch einer, wo man viel auswendig lernt, aber ich habe in einer Predigt mal etwas ganz Neues zu dem Vers gehört und ich möchte euch das weitergeben. Es hat mich dann sehr berührt und vielleicht kann es euch auch berühren, vielleicht nicht, aber ich möchte es euch gleich weitergeben. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns. Warum steht da treu und gerecht? Warum steht nicht treu und gnädig? Gott ist ja gnädig, wenn er uns vergibt. Das wissen wir, haben wir vielleicht auch schon mal gehört. Aber warum steht da treu und gerecht? Gott ist treu und gerecht, wenn er uns vergibt. Jesus Christus hat am Kreuz gezahlt für deine Sünde. Und wenn du zu Jesus gehörst, wenn du das Evangelium glaubst, dann ist all deine Sünde gezahlte Sünde. Und wenn du sündigst, morgen, irgendwann die Woche, und dann gehst du und du bekennst es Jesus, dann ist Gott gerecht und er vergibt dir. Mit anderen Worten, wenn du sündigen wirst und du wirst Jesus bekennen und Gott wird dir nicht vergeben, dann wäre er ungerecht. Wie kann das sein? Weil all deine Sünde zahlte Sünde ist. Weil Jesus rechtmäßig und vollständig am Kreuz für deine gesamte Sünde gezahlt hat. Und das heisst, Gott ist gerecht, wenn er dir vergibt. Es stimmt, er ist natürlich auch gnädig, aber er ist auch gerecht, weil für deine Sünde schon gezahlt ist und weil du es zweimal müsstest zahlen. Und darum steht er nicht treu und gnädig, sondern treu und gerecht. Lasst uns zum dritten und zum letzten Punkt kommen. Sünde und Vergebung, eine Botschaft. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jetzt wird der Johannes ganz persönlich und das zeigt er mit dem Wort meine Kinder. Er schreibt meine Kinder und wahrscheinlich ist der Johannes ein alter Mann, wenn er einen Brief schreibt. Wahrscheinlich schreibt er ihn ungefähr um 90 nach Christus, wo die anderen Jünger von Jesus alle schon gestorben sind. Und er schreibt den Brief an die nächste Generation von Christen. Es ist so ein bisschen sein Vermächtnis, das er der nächsten Generation von Christen weitergeben möchte, damit sie bestehen können, auch unter Verfolgung, damit sie am Glauben festheben können. Und er schreibt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Damit ihr nicht sündigt, ja, geht denn das überhaupt? Kann man denn das? Kann man ohne Sündigen leben? Und manchmal sind wir vielleicht ein bisschen gar schnell im Sagen, nein, geht ja sowieso nicht. Es geht eh nicht. Ich muss es eigentlich gar nicht probieren. Es ist viel zu schwierig. Niemand hat es je geschafft, nicht sündigen. Und eigentlich bringt es ja dann auch nichts, wenn man es überhaupt probiert. Und doch schreibt der Johannes an die nächste Generation von Christen, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und auch Jesus selber sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und manchmal vergessen wir den Vers ein bisschen. Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Es gehört auch dazu, im Gehorsam zu sein. Es gehört auch dazu, den Kampf gegen die Sünde auf sich zu nehmen. Aber wie ist es denn jetzt? Irgendwie können wir es ja gleich nicht. Irgendwie können wir ja gleich nicht das Leben ohne Sünde führen. Wieso sollten wir es dann überhaupt probieren? Wenn wir es eh nicht schaffen, wieso sollten wir es überhaupt probieren? Und ich glaube, dass da der C.S. Lewis etwas geschrieben hat, was uns kann helfen. Ich muss sagen, mir hat es irgendwie geholfen, mit dieser Spannung umzugehen. Der C.S. Lewis schreibt, kein Mensch weiß, wie schlecht er ist, ehe er sich nicht nach Kräften bemüht hat, gut zu sein. Nur wer versucht, der Versuchung zu widerstehen, weiß, wie stark sie ist. Wie stark die deutsche Armee ist, findet man ja auch nur dadurch heraus, dass man gegen sie ankämpft und nicht, indem man sich ergibt. Deshalb haben schlechte Menschen in gewisser Hinsicht sehr wenig Ahnung von dem, was schlecht ist. Sie führen ein behütetes Leben, in dem sie immer nachgeben. Und der C.S. Lewis schreibt von einem Kampf gegen die Sünde, der uns auch hilft zu verstehen, was denn Sünde überhaupt ist. Und er schreibt eigentlich das Gleiche, wie Jesus auch in der Bergpredigt sagt. Wir sollen den Kampf aufnehmen. Wir sollen gegen die Sünde vorgehen. Wir sollen auch, der Kampf soll uns etwas wert sein. Er soll uns etwas kosten. Aber dann schreibt der C.S. Lewis, also gut. Das Wichtigste, was wir aus einem ernsthaften Bemühen, die christlichen Tugenden zu praktizieren, lernen können, ist, dass wir daran scheitern. Das Wichtigste, was wir lernen, wenn wir den Kampf aufnehmen, ist, dass wir es nicht schaffen. Und ich glaube, es ist und es bleibt eine Spannung. Auf der einen Seite ja, wir sollen den Kampf aufnehmen. Wir sollen gegen Sünde ankämpfen. Und auf der anderen Seite ja, wir werden dabei auch scheitern. Wir werden auch versagen. Und darum hat der Johannes den nächsten Satz geschrieben, denke ich. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also nun mal, wir sollen im Licht laufen, wir sollen den Weg vom Licht wählen, wir sollen Nähe zu Jesus suchen und das heisst, wir sollen auch gegen die Sünde den Kampf aufnehmen. All das sind gute Sachen. Und es sind Sachen, wo wir unsere Liebe zu Jesus auch zeigen können. Aber wenn wir dabei scheitern und wenn wir dabei wieder fallen und auch wenn es das tausendste Mal ist, dann haben wir jemanden, der für uns eintritt. Dann haben wir jemanden, der bei Gott selber für uns ein Wort einleitet und nicht nur ein Wort einleitet, sondern das entscheidende Wort sagt. Jesus Christus, der Gerechte. Wie kann Jesus das machen? Ihr habt es vielleicht schon tausendmal gehört, aber ich möchte es jetzt auch gleich nochmal sagen. Weil er am Kreuz für unsere Sünden gezahlt hat, weil Jesus Sühne geleistet hat, weil er das Opfer war am Kreuz an unserer Stelle, weil Jesus rechtmässig und vollständig für unsere Sünden gezahlt hat. Jesus hat gezahlt. Und wenn du das nicht weißt, dass Sünde in deinem Leben zahlte Sünde ist, dass es eigentlich besiegte Sünde ist, dann wirst du auch keine Kraft haben, um dagegen zu kämpfen. Weil im ersten Moment ist es immer einfacher, der Versuchung nachzugeben. Aber es ist nicht der Weg vom Licht. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, den Weg vom Licht statt dem Weg von der Finsternis zu wählen. Ich möchte dich ermutigen, es bekennen, anstatt dem Verleugnen zu wählen. Aber vor allem möchte ich dich ermutigen, die Botschaft anzunehmen. Die Botschaft, dass die, alle Sünde in deinem Leben, wo du vielleicht noch am Kämpfen bist damit, zahlte Sünde ist. Zahlte Sünde ist. Und dass Gott treu und gerecht ist, wenn er dir vergibt. Lasst uns den Kampf aufnehmen, aber wenn wir verlieren, dann haben wir jemanden, der für uns einsteht. Es ist Jesus Christus, der Gerechte. Lass uns noch beten zum Schluss. Herr Jesus, was für eine Botschaft, dass du für uns einstehst. Was für eine Botschaft, dass du für alles, was auch ich ganz persönlich in meinem Leben schon gesündigt habe, vollständig gezahlt hast. Du bist gerecht, wenn du mir vergisst, weil meine Sünde zahlte Sünde ist, Herr. Bitte schreib das in unsere Herzen. Bitte schenk, dass wir es ausleben dürfen. Bitte schenk, dass wir die Botschaft annehmen dürfen. Schenk uns auch Mut, den Kampf aufzunehmen. Aber dann schenk uns auch Gewissheit, dass du gezahlt hast und dass du für uns einstehst. Schenk, dass wir das dürfen erkennen und ergreifen, dass wir daran glauben. Bitte, bitte schreib das in unsere Herzen hinein, Herr. Amen.